ARD Sounds.
Was uns beiden zum Beispiel regelmäßig begegnet, aber wir nehmen das dann mit Humor. Wenn wir beide zum Beispiel zusammen einkaufen gehen, dann passiert es ganz oft, dass wir an der Kasse stehen und es wird nur mit Kevin gesprochen und nicht mit mir.
Kevin, wie reagierst du darauf? Wie gehst du mit diesen Situationen um?
Boah, ich glaube, ich habe manchmal schon gesagt, oder? So, also, ja. Sie können auch mit halt der Frau Bieburger reden oder so.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Wenn ihr soweit seid, legen wir los, oder?
Ich wäre soweit, ja.
Christina und Kevin, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Hallo.
Spannend hier zu sein, hallo.
Ja, wir haben schon geplaudert so ein bisschen, bevor es jetzt losging. Und ich habe das Gefühl, ihr habt ein unglaublich vertrautes Verhältnis, ihr beiden.
Ja.
Stimmt das oder täuscht es, Christina?
Nee, das stimmt. Also ich würde Kevin blind vertrauen und er mir, glaube ich, auch. Ich glaube, wir wissen alle beide, was wir aneinander haben.
Kevin, möchtest du dem irgendwas hinzufügen?
Ich kann nur sagen, also Christina muss ja blind vertrauen, tatsächlich, ne, sage ich mal. Aber nee, kann ich nur zurückgeben. Also
so ist das mit euch. Genau, offiziell bist du ja die Chefin, Christina.
Ja.
Kevin ist dein Assistent in jeder Lebenslage. Ist das wie in einer anderen Arbeitsbeziehung, die Chefin sagt was und der Assistent tut's?
Also ich würde schon sagen, ist schon eher spezieller, ne? Wie jetzt bei einem, weiß nicht, sag mal Arbeitsverhältnis bei Siemens oder wo auch immer halt.
Oder beim Bayerischen Rundfunk.
Oder beim Bayerischen Rundfunk, genau. Es ist halt doch schon eher mehr persönlicher, würde ich sagen. Ne?
Ich würde auch sagen, also es ist ein Arbeitsverhältnis, aber es ist ein sehr spezielles Arbeitsverhältnis, weil man sich ja sehr nahe kommt.
Ich stelle mir auch vor, dass das sehr, sehr besonders ist, Kevin, weil du ja Christina mehr oder weniger in allen Lebenslagen unterstützt. Mhm. Das heißt, du bist sozusagen auch Geheimnisträger. Du weißt alles über sie.
Ja, schon eigentlich, ja. Also natürlich auch andersrum. Ne, also man redet natürlich viel und das ist ja wirklich, das habe ich ja auch mal gesagt, Christina kenne ich ja länger, also jetzt vielleicht nicht in dem Sinne intensiver, aber länger als meine Frau sogar. Ja, und deswegen ist es schon sehr speziell und ja, über die Jahre hinweg lernt man sich einfach super kennen und redet halt über alles so. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich ja vieles einfach von Christina kenne, weiß, Vergangenheit, Kindheit so und natürlich auch ein paar Geheimnisse vielleicht. Ja.
Hast du Geheimnisse, Christina?
Ja, also auf jeden Fall schon. Obwohl man das natürlich nicht vermuten würde, wenn man jetzt sagt, es ist ja immer jemand um mich rum. Also, wenn es der Kevin nicht ist, dann ist jemand anderes. Aber tatsächlich gibt es auch Sachen, die ich nicht erzähle, die einfach halt nur meine sind.
Aber prinzipiell redet ihr über fast alles.
Ja, natürlich. Also, das ist zwangsläufig so. Wenn man sich so nahe kommt, dann kriegt man natürlich auch viel mit. Wichtig ist, dass man respektvoll mit den Sachen halt umgeht und dass ich jetzt natürlich nicht mit ganz privaten Sachen, die er mir erzählt, überall hausieren gehe, ne? Und das überall rum erzählen, das wissen wir auch voneinander, dass da halt, wenn er mir was sehr Persönliches erzählt, dass das dann nicht nach außen kommt, natürlich.
Also das ist jetzt nicht nur ein normales Arbeitsverhältnis, es ist ein ganz spezielles Vertrauensverhältnis, was beinhaltet, dass ihr euch auch wirklich als Ratgeber, Ratgeberin zur Seite steht, Kevin?
Ja, also ich meine, wie gerade schon gesagt, ne, also wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, das steht natürlich im Vertrag so drin, ne, irgendwie Schweigepflicht, was auch immer. Aber weil das halt so wirklich eher persönlich ist, ist es nicht eher so, ja, ich darf halt nichts sagen, weil es steht im Arbeitsvertrag. Es ist halt einfach zwischenmenschlich, dass man sagt, hey, du kannst mir halt wirklich was erzählen, ja, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt und was ich auch wirklich keinem dann weitergebe. Ne?
So. Also man muss aber schon sagen, dass in seinem Arbeitsvertrag schon auch drinsteht, dass meine persönlichen Belange der Schweigepflicht unterliegen. Genau. Also würde er jetzt mit meinen ganz persönlichen Dingen, würden die irgendwo landen, wo sie halt nicht hingehören, dann macht das sich schon auch strafbar.
Genau, ja.
Ich habe in der Vorbereitung jetzt einen sehr, sehr schönen Satz von dir gelesen, Kevin, der hat mich wirklich beeindruckt. Du hast gesagt, seit ich Christina begegnet bin, freue ich mich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit komme.
Ja, das ist wirklich so.
Wow.
Ja. Also tatsächlich.
Das machst du an ihr fest, ja?
Ja, also wirklich. Ich habe ja auch gesagt, also reingeschrieben, dass ich ja schon ein bisschen länger in der Assistenz arbeite. Und ich meine, das ist ja wie auch mit vielen Menschen auch so, dann passt mal nicht oder dann ist halt wirklich eher nur so ein Arbeitsverhältnis. Und man merkt halt wirklich vieles Persönliches ist jetzt nicht dabei. Und ich meine, bei Christina ist es ja so schön, manchmal kommen ja meine Frau und ich Christina auch außerhalb der Arbeitszeit besuchen. Es ist halt eine super schöne Freundschaft entstanden, aber wenn ich halt auf der Arbeit bin, dann weiß ich trotzdem immer wieder, hey, ich bin halt hier für Christina und nicht so für meine Interessen, dass ich sage, boah, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock. Ich meine, es ist ja auch menschlich, dass man mal sagt, boah, gerade jetzt nicht so Lust. Da ist, glaube ich, bei Christina so, sie kennt da so meine Punkte. Wenn wir jetzt beim E-Mail-Schreiben sind und es zieht sich halt super lang, ne, dann mache ich schon irgendwann mal schlapp oder bin dann ein bisschen bockig so. Aber
und dann weiß sie genau, wie sie mit dir umgehen muss. Jetzt ist es in einem normalen Arbeitsverhältnis ja so, der Chef, die Chefin muss manchmal Ansagen machen, die vielleicht nicht besonders gut ankommen und die nicht so angenehm sind. Gibt es sowas bei euch überhaupt, Christina?
Ja, muss ich manchmal schon auch. Aber macht das jetzt natürlich nicht so wie... haben wir ja schon gesagt, wie in einem normalen Arbeitsverhältnis. Ich sage ihm das schon, ne? So, wenn mir was nicht passt, dann sage ich ihm das auch. Und das, da ist er manchmal auch ordentlich genervt davon, ne? Wenn ich das so sage. Aber das ist dann halt so. Das Schöne ist, dass von uns beiden eigentlich keiner nachtragend ist und wir einfach halt wissen, okay, das war halt jetzt so. Und wenn man wirklich mal daneben gefasst hat, das passiert auch, wenn man halt so intensiv zusammen ist, dann können wir da auch sagen, hey, es tut mir leid, das war nicht so gemeint.
Du hast insgesamt 7 Assistenten, die sich rund um die Uhr um dich kümmern, stimmt
das? Ja, und dann habe ich noch Springer, die mir halt helfen, wenn mal wirklich mein Stammteam das nicht abdecken kann.
Notwendig ist das, weil du mit spastischen Lähmungen an Armen und Beinen zur Welt gekommen bist. Dann hast du auch noch mit der Wirbelsäule eine Geschichte. Das heißt, immer muss jemand bei dir sein, damit du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst.
Genau. Also es ist einfach so, ich mache alles, was du auch machst. Also ich habe einen ganz normalen Alltag, ich arbeite, ich habe einen ganz großen Freundeskreis, ich bin ganz viel unterwegs, aber ich brauche halt bei allem, was ich mache, Hilfe. Ich kann eigentlich außer sprechen, sage ich jetzt mal, nichts alleine tun.
Dieses selbstbestimmte Leben ist etwas, was selbstverständlich sein sollte, bei dir in dem Fall auch ist, weil du eben diese Unterstützung kriegst oder schon seit vielen Jahren kriegst. Hast du in deiner Jugend daran geglaubt, dass das mal so sein wird, dass du Geschäftsführerin des Verbands behinderte Arbeitgeberinnen wirst, dass du in deinem eigenen Haus lebst, dass du eben so ein Leben führen kannst?
Nee, also das hat sich so entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man, auch mit einer Behinderung ist man ja Kind, man ist jugendlich. Erstmal, die Behinderung ist halt da, aber man durchläuft ja diese ganzen Phasen. Und irgendwann hat sich ja dann schon mal die Frage gestellt, na, wie will ich irgendwie mal aus meinem Elternhaus ausziehen? Wie geht das alles und so? Aber da bin ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das ganz alleine funktioniert und dass wirklich immer jemand da ist, der mir alles das macht, was ich brauche und zwar genauso, wie ich das möchte.
Kevin, hattest du denn, bevor du zu Christina gekommen bist, vor 5 Jahren war das, glaube ich, auch schon mit Menschen mit Behinderung gearbeitet?
Ja, genau. Also Christina ist jetzt nicht meine erste Arbeitgeberin so in dem Bereich. Ich habe davor, jetzt muss ich nur kurz zurückrechnen, ich glaube, 3 Jahre schon genau gearbeitet. Also,
gab es bei dir jemals eine Zeit, in der du Berührungsängste hattest bei Menschen mit Behinderung?
Also wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnern kann, würde ich schon sagen, so am Anfang ja, ne, weil es ist doch irgendwie was Neues so. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie damit täglich zu tun hat. Aber ich glaube, bei mir war das nochmal ein bisschen was anderes, weil meine Mutter in der Altenpflege arbeitet und ich war oft als Kind nach der Schule dann bei ihr in der Wohngruppe drin und sie hat auch mit vielen halt Demenzkranken gearbeitet und ja einfach mit Menschen, wo es halt so persönlich ist, 1:1 und vielleicht hatte ich da so eine leichte oder kleine Hilfe, sage ich mal.
Okay, das heißt, du wusstest schon, also wie sowas läuft, was da auf dich zukommt. Du bist eine einflussreiche Frau, Christina, kann man sagen. Du bist eine Lobbyistin als Geschäftsführerin eben des Verbands Behinderter Arbeitgeberinnen. Erlebst du in dieser Tätigkeit überhaupt noch Diskriminierung? Komische Situation, dass Leute nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, dass die dich nicht ernst nehmen?
Relativ wenig, muss ich sagen. Aber ich glaube, das liegt daran, weil die Leute sich das bei mir wenig trauen, weil ich einfach relativ offen auf die Leute zugehe. Ich lasse die gar nicht auf die Idee kommen oder lasse die gar nicht erst glauben, dass ich jemand bin, mit dem man sprichwörtlich Karussell fahren kann und den man nicht ernst nimmt. Natürlich gibt es schon immer wieder Situationen, wo man sich denkt, ja, was meint jetzt diese Person denn? Also ich bin...
Zum Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, manchmal, wenn man halt mit Leuten telefoniert oder sowas, gerade welche, die in einer, in Anführungszeichen, höheren Position sind, dann sprechen die recht komisch mit einem. Also manche Leute fangen dann an, laut und deutlich zu sprechen und extra langsam. Und dann sage ich auch, Entschuldigung, Sie können ganz normal mit mir sprechen, weil ich hab's am Körper und nicht am Kopf. Ja. Ich verstehe schon, was Sie sagen.
Aber ja, das passiert dir immer wieder.
Ich will nicht sagen immer wieder. Also das ist jetzt nicht was, was mir jetzt in regelmäßigen Abständen begegnet, aber es begegnet mir schon auch in meinem Alltag.
Ja.
Also was uns beiden zum Beispiel regelmäßig begegnet, aber wir nehmen das dann mit Humor. Wenn wir beide zum Beispiel zusammen einkaufen gehen, dann passiert es ganz oft, dass wir an der Kasse stehen und es wird nur mit Kevin gesprochen und nicht mit mir.
Kevin, wie reagierst du darauf? Wie gehst du mit diesen Situationen um?
Boah, ich glaube, ich habe manchmal schon gesagt, oder so. Also,
ja.
Sie können auch mit der Frau Bieburger reden oder so. Also, mir kam auch nur eine Erinnerung hoch, gerade als Sie auf La Palma waren, weißt du noch. Da war auch so ein Herr und man hat halt gemerkt, er hat mit mir und meinem Kollegen, der auch bei Christina arbeitet, dann die ganze Zeit geredet.
Mhm.
Meint, was hat sie denn und wie geht es ihr?
Ja, der hat gar nicht probiert, mit dir zu sprechen.
Nee, überhaupt nicht. Genau, und dann, ja, haben wir halt auch gesagt, Sie können auch mit der Frau reden, ne? Das ist alles gut. Und dann, wie war das? Hat nur gemeint, ja, das wird
kann
alles
man da,
schon.
Wird alles wieder und kann man da nichts was machen? Da kann man bestimmt was machen.
Ja, genau.
Dann habe ich, also, hab ich gesagt, nee, das ist völlig aussichtlos, da kann man nichts machen.
Also mit Humor,
ja.
Damit
ja.
umzugehen, ist wahrscheinlich der einzige Weg, oder?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt schon Situationen, wo es mich dann auch nervt, wenn jemand so mit mir redet, weil du hast ja auch nicht immer gleiche Tage. Ich sage immer, ich bin ein ganz normaler Mensch und sicherlich denken viele Menschen, wenn die jetzt mich sehen, wenn die mich reden hören, denken die immer, ah ja, das ist jetzt jemand, der... so eine Überfliegerin, die alles meistert und so, dann sage ich immer, nee, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ne?
Auch mal einen schlechten Tag.
Genau, ich habe einen schlechten Tag. Manchmal habe ich auch keine Lust auf irgendwas. Manchmal nervt es mich, dass alles halt so kompliziert ist und so. Aber ich schaffe es irgendwie immer, positiv nach vorne zu sehen. Ne? Also bislang habe ich das immer geschafft. Also mein Credo ist ja immer, mach immer das Beste draus, geh immer nach vorne. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mal Tage habe, wo ich sage, ich würde mich jetzt am liebsten unter meiner Bettdecke verkriechen und erst wieder rauskommen, wenn halt es mir wieder besser geht.
Wie die meisten von uns.
Wie die meisten von uns.
Kevin, du kriegst ja ganz viel mit von der Lobbyistentätigkeit, von der politischen Arbeit, auch von der Christina, auch im Landtag unter anderem, mit Politikern aller Couleur. Wie erlebst du das? Wie Christina mit diesen, meistens sind sie ja Männer, mit diesen Männern umgeht.
Ich muss kurz überlegen, welches Wort da passt. Einfach super professionell. Also ich meine, wenn ich manchmal auch in der AG sitze, also das nennt sich AG 99, das war jetzt schon ein paar Male so, dann sitzt du drin und du merkst so, ich sag dann immer, es wird Deutsch geredet, aber ich verstehe halt kein Wort. So. Und es zeigt halt schon, was für ein Niveau das halt doch irgendwie ist, wo Christina da mit dabei ist. Und ich finde es immer wieder so faszinierend, weil wie gesagt, ich bin da oder auch als wir mal im Bayerischen Landtag waren, so ja. Da erinnere ich mich auch, ist schon super spannend. Ne? Und wie Christina auch vor allem sprechen kann oft, also super beeindruckend. Also Christina hilft mir oder hat mal mir öfter auch geholfen, wenn es dann irgendwie um irgendwelche Schreiben ging, ne, das auszuformulieren oder so.
Also ihr ergänzt euch da prächtig, ihr beiden. Was treibt euch gerade um beim Verband, Christina? Was sind so die größten Herausforderungen, vor denen ihr steht?
Die Themen, die uns umtreiben, sind natürlich, also wenn man sich jetzt gerade die öffentlichen Diskussionen über die ganzen Sparvorschläge anschaut, das treibt uns natürlich sehr um.
Alles, was mit Inklusion zusammenhängt.
Ja, und da müssen wir auch uns wirklich immer wieder überlegen, wie positionieren wir uns da, was machen wir da, um da auch Stellung zu beziehen. Und natürlich ist die ganze politische Entwicklung auch ganz schön mit Vorsicht zu genießen.
Du sprichst den Rechtsruck
mal
an.
So. Genau, der Rechtsruck. Wir haben ja viele Ratsuchende, viele Angehörige, die sich an uns wenden. Da ist es schon auch immer wieder Thema, dass sich ganz viele Leute Sorgen machen und
Sorgen insofern, dass eventuell mit Menschen mit Behinderung anders umgegangen werden könnte, um das mal vorsichtig zu formulieren, in Zukunft.
Also jetzt mal ganz deutlich gesagt, haben wir viele Menschen, die sich wirklich Sorgen machen, ob sie überhaupt noch selbstbestimmt leben können. Und wenn man sich die Sparvorschläge oder die Richtungen, die das geht, eben anschaut, dann ist man ganz schnell in einer Debatte, wir schauen, ob du noch würdig bist, ob du wert bist, dass wir da noch Geld investieren. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Grat und erinnert an ganz dunkle Zeiten. Dieses ganze selbstbestimmt Leben ist ja erkämpft in jahrzehntelanger Arbeit. Und man hat irgendwie so das Gefühl, die Uhren werden jetzt eher wieder zurückgedreht und man muss bangen, dass viele Errungenschaften, dass die jetzt alle gar nicht mehr da sind.
Christina, als du Kevin vor gut fünf Jahren eingestellt hast, woher wusstest du, der ist der Richtige dafür?
Ja, das war gar nicht so leicht. Da müssen wir heute noch drüber lachen, weil ich hatte da halt eine Stelle ausgeschrieben und Kevin hat mir eine Mail auf diese Stelle geschrieben und diese Mail war wahnsinnig blumig geschrieben. So wie Kevin halt ist, ja. Und ich habe diese Mail gelesen, habe mir gedacht, oh Gott, was ist das denn? Also da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist für mich. Und dann habe ich noch das Alter gesehen und habe mir gedacht, also nee, ich konnte ja dem seine Mama sein. Ich weiß nicht, ne? Und dann bin ich irgendwie nochmal in mich gegangen und habe mir gedacht, eigentlich ist es blöd, den sich nicht anzuschauen, nur weil er jung ist. Ich habe mir gedacht, dass sowas bescheuert ist, nur weil du jetzt einmal mit dem telefoniert hast. Und ich gucke mir den jetzt auf jeden Fall mal an.
Und was hat dich dann überzeugt?
Ja, das war eigentlich von hinten bis vorne gut, ne? Dieses Vorstellungsgespräch. Das weiß er gar nicht, weil ich bin da immer mit Absicht so ein bisschen reserviert. Ich muss sowas einen Tag sacken lassen, damit ich nochmal ordentlich Zeit habe, da auch wirklich reinzuspüren und mir das nochmal Revue passieren zu lassen. Aber ich wusste das von vorne bis hinten. Also das geht schon damit los, wie jemand halt reinkommt. Der kommt ja in meine Wohnung und wenn das schon jemand ist, der sich in einer bestimmten Art und Weise da umguckt, er war da unglaublich achtsam und unglaublich, ja, einfach auch vorsichtig und total nett. Und ich wusste das eigentlich relativ schnell, dass ich zumindest ihm eine Chance geben möchte.
Hast du auch gleich gespürt, Kevin, das könnte was werden mit euch?
Das ist ja ganz lustig. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran. Nochmal ein bisschen zurück, nicht beim Vorstellungsgespräch, sondern das war dann, als ich auf der Jobbörse, die wir ja so vom VBA haben, habe ich halt ein bisschen gescrollt und dann einfach bei Christina mir das so durchgelesen. Und ich weiß dann noch, vor 5 Jahren, da war ich so ein bisschen noch in der Hippie-Zeit drin und ich habe mir das so durchgelesen und habe dann so gesehen, okay, Besuche ins Ministerium und alles. Und das Witzige ist ja, irgendwie hat es gar nicht zu meinem Lebensstil, also von damals, so gepasst.
Das sagst du jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das war für dich im Endeffekt der, ich würde nicht sagen, der Erzfeind, oder? Aber ins Ministerium zu gehen.
So gefühlt halt, ne? Aber das ist ja das Lustige. Ich habe mich halt nur bei Christina trotzdem dann gemeldet, so, ne?
Kanntest du von Anfang an seine Vergangenheit, seine Drogengeschichten?
Nee, das frage ich ja bei einem Vorstellungsgespräch nicht alles gleich ab. Aber
hätte sein können, dass er es dir gleich erzählt hat, du
nee,
übrigens.
Nee, also was ich halt schon mache bei einem Vorstellungsgespräch, ich bin sehr klar. Ich sage, klar, wenn du bei mir arbeitest, dann bedeutet das das und das und ich brauche das und das. Und bei Kevin habe ich auch ehrlich gesagt, wenn wir beide zusammenkommen, dann ist das für mich ein Experiment, weil du bist viel jünger als ich. Mhm. Und wir müssen beide, glaube ich, gucken, ob das sich gut anfühlt, ob das matcht. Und ich habe auch gesagt, du musst dir da keine großen Sorgen machen, aber dafür ist ja auch eine Probearbeitszeit da, ne?
Kevin, deine Geschichte, obwohl du ja noch so jung bist, hast du schon eine Menge erlebt, eine Menge durchgemacht, muss man ja sagen. Fangen wir mal relativ vorne an. Du kommst aus einer Patchwork-Familie, deine Eltern haben sich scheiden lassen, da warst du 11 Jahre alt.
Genau, ungefähr so wie ich.
War das der Auslöser für die Drogenkarriere, die du dann gemacht hast?
Nee, überhaupt nicht. Also das ging dann viel später eigentlich, mit 17 ungefähr.
Also du hast, kann man sagen, fast alles durch, ne? Mit Kiffen wahrscheinlich angefangen.
Ja, genau.
Über synthetische Drogen, Koks, ich weiß nicht, Heroin nicht, oder?
Also davon wurde ich, also war ich immer behütet, so, also sowas jetzt nicht nehmen.
Du bist auch dann krank geworden, Angstzustände, schwere Depression und hast alles Mögliche ausprobiert, um da rauszukommen, um wieder gesund zu werden, bis hin zu ganz wilden Sachen. Du warst in einem Ashram bei Treuchtlingen. Lass uns mal dran teilhaben, also was du da erlebt hast.
Genau, also ich habe da nochmal überlegt, also Treuchtlingen, das war woanders in Reutlingen, glaube ich.
Okay, Reutlingen, ja.
Genau, war dann so in dieser Techno-Szene drin, also mit diesen, ja, diesen typischen Drogen, also so dieses MDMA und das Ganze.
Ecstasy,
also,
Pillen, diese ganzen Nummern.
Genau, sowas halt. Da habe ich halt meinen ersten Trip wirklich so gehabt, was jetzt nicht nur so gefühlt körperlich war, sondern wirklich auf einer ganz anderen Welt. Also wo du wirklich sagen kannst, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich der Baum bin oder der Baum ich so.
Aber wieso hast du weitergemacht dann mit dem Zeug?
Für mich war das halt immer so ein Gefühl von, man gehört halt wo mit oder zusammen. Ne? Und du hast deine Freunde gehabt, so dieses Set und Setting insgesamt, wo du dich irgendwie so, du hast dich halt dazugehörig gefühlt. Ne?
Aber es ging dir immer schlechter, weil du sicherlich auch gemerkt hast, du bist immer abhängiger von dem Zeug. Und dann diese Geschichte mit dem Ashram. Was ist da passiert?
Da geht es halt darum, irgendwie sein höheres Selbst, sein Ich zu finden oder Gott, wie man es nennen will. Parallel habe ich immer so gemerkt, mir geht es einfach immer schlechter.
Also du warst krank, du warst depressiv, du hast Angstzustände gehabt und dann gab es wohl einen Wendepunkt. Ich weiß nicht, kennst du die ganzen Geschichten, Christina, eigentlich?
Also wir haben da ganz viel drüber geredet.
Das ist ja schon verrückt, alles,
das, ja, das
wenn man das zum ersten Mal hört. Und dann gab es diesen Wendepunkt, unglaubliche Geschichte. Es ging dir richtig schlecht und ein Kumpel von dir, der auch auf Drogen war, ihr habt zusammen gebetet.
Wir haben uns einfach ausgetauscht und ehrlich drüber geredet, hey, wie geht es dir, wie geht es mir? Und da haben wir uns halt geöffnet füreinander und festgestellt, uns geht es relativ ähnlich. Wir haben wirklich keine Lust mehr zu leben, weil, ich meine, wenn du jeden Tag aufwachst und dir einfach nur wünschst, wieder einzuschlafen, damit du nicht damit leben musst, diese Stimmen im Kopf zu hören und diese ganzen Gedanken zu haben, dann sagt man irgendwann, ich kann nicht mehr so. Und dann hat der Spätzle von mir gemeint, hey, ich habe gerade an was denken müssen. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, wenn es dir schlecht geht, kannst du immer beten. Und 2 Stunden lang haben wir dann die ganze Zeit Gedanken gehabt, die das ins Lächerliche gezogen haben und gesagt haben so, ja genau, jetzt beten, irgendwie in die Luft sprechen und dann ist alles irgendwie besser und dann soll es euch gut gehen. Und ich erinnere mich noch, ich habe wirklich so geweint und mir nur gewünscht, wieder dieser Kevin zu sein, der ich als Kind war, wo ich in den Bergen zu meinem Dad mit einer Blume kam und ihn einfach das Leben so gezeigt hat. Ne? Und als wir zusammen gebetet haben, habe ich dann meine Augen geöffnet und Max hat mich dann angeschaut und aus seinem Mund kamen dann so die Worte, wer bist du? Und ich habe das überhaupt nicht verstanden in dem Moment und es war für mich auch super beängstigend. Also ich habe wirklich,
klingt auch ziemlich gruselig, ehrlich gesagt.
Ja, voll. Und ich habe wirklich Todesangst in diesem Moment gehabt, weil ich das einfach nicht verstanden habe, was hier gerade passiert. Und dann kamen nur noch aus dem Mund von Max die Worte, du hast kein Recht in ihm zu sein, raus aus ihm. Und in diesem Moment sind so von meinen Beinen aus bis zu meinem Hals hoch, also es ist komplett taub geworden und ich habe so ein Kribbeln im ganzen Körper gehabt und musste die ganze Zeit husten und mich wie fast übergeben und bin dann zu Boden gefallen. Und als ich dann wieder zu mir gekommen bin, war alles weg.
Also wie das klingt wie aus einem Horrorfilm.
Es war auch tatsächlich wie in einem Horrorfilm, also wie es mir ging und das ganze Leben halt davor. Und ab dem Zeitpunkt, also wo wir gebetet haben und das passiert ist, war alles weg. Also die ganzen Stimmen, die Depressionen, die Angstzustände, Panikattacken, also alles.
Bis heute?
Bis heute.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt, also 2021 war das und genau im März 2021.
Was hast du gedacht, Christina, als du diese Geschichte zum ersten Mal gehört hast?
Ich habe mir nur gedacht, wie gruselig, wie schlimm,
ja.
Weil das so ein junger Mensch halt sowas erleben muss. Und habe mir gedacht, wie gut, dass er halt etwas gefunden hat, was ihn da rausgebracht hat. Weil es hätte ja ganz anders ausgehen können. Ne? Also wenn das jetzt so geblieben wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt und wer weiß, wo das dann hingegangen wäre.
Aber hast du dir da nicht Sorgen gemacht, dass das wieder passieren könnte, dass das vielleicht irgendeine Form von psychischer Krankheit ist, die euer Verhältnis ja auch beeinflussen könnte?
Mai, du hast ja nie eine Garantie für was. Und das ehrlich stimmt. gesagt, ich habe schon alles Mögliche bei mir sitzen gehabt und du hast da nie eine Garantie dafür. Und ich glaube, ich bin schon so gefestigt, dass wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass da jetzt irgendwas am Kippen ist oder dass da halt irgendwas komisch wird, dann hätte ich mir da schon zu helfen gewusst. Ich habe da jetzt keine Angst gehabt, weil wenn man Kevin wirklich kennenlernt, ne, dann sieht man, dass der wirklich ganz fest mit beiden Beinen auf der Erde steht. Und ich habe da nie einen Gedanken daran verschwendet, dass ich mir jetzt gedacht habe, oh Gott, das passiert jetzt absolut wieder. Ne? Ich habe mir nur so gedacht, okay, ich gehe da jetzt achtsam damit um. Er hat mir vertraut, indem er mir das auch alles erzählt. Ich glaube nicht, dass er das jedem Menschen so erzählen würde oder erzählt hätte. Gut, jetzt sitzen wir hier und das, er hat es jetzt im Radio erzählt, aber das sitze ja jetzt auch ich daneben. Ne? Also das ist ja unser beider Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe da eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl gehabt.
Das ist beeindruckend, also euer beide Geschichte. Jetzt ist deine ja eine ganz andere, Christina. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass deine Eltern dich von Anfang an gefördert haben, versucht haben, dich eben so in Anführungsstrichen normal wie möglich aufwachsen zu lassen. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, ich bin aber anders als die anderen Kinder? Ich kann nicht alles, was die können.
Es gibt so zwei so Schlüsselerlebnisse, wo das wirklich auch hart war, ne? Das zu merken. Also irgendwann kommst du dann ja in die Pubertät, also ich muss vielleicht noch davor sagen, ich habe ja diese Behinderung schon immer. Und als
du bist
Kind,
damit geboren, ja.
Genau.
Also nochmal spastische Lähmungen an Armen und Beinen und kann man sagen eine kaputte Wirbelsäule?
Also eine versteifte Wirbelsäule. Ja. Aufgrund einer ganz starken Wirbelsäulenverkrümmung musste die operativ versteift werden.
Du bist mehrfach operiert worden, warst lange im Krankenhaus. Also wirklich eine schlimme Geschichte zum Teil. Aber du warst dabei zu erzählen, wann du gemerkt hast, dass du eben bestimmte Dinge nicht so kannst wie die anderen Kinder.
Also es gibt da zwei Schlüsselerlebnisse. Also ich war ja immer mit Freunden unterwegs und dann kommt irgendwann mal so die Pubertät. Bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und dann waren wir auf der Kirmes unterwegs auf der Kirchweih und da sind dann halt die ganzen jungen Männer, auf denen die ganzen Mädels halt fliegen, bei den Autoscootern und so. Und ich stand an diesem Autoscooter und dachte mir so, scheiße, ich kann nicht Autoscooter fahren, das geht nicht.
Mit deinem
Rücken.
Keine
Chance, ne? Ich kann nicht da jetzt mit diesen Jungs rumalbern, besonders mit einem, auf den halt alle geflogen sind. Und da hat's mich echt zerlegt. Da habe ich so geheult, auch zu Hause, weil das war echt, ich musste da außen stehen und musste mir das halt alles anschauen. Da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, shit, du wirst nie so sein wie alle anderen irgendwie. Und dann gab's noch ein zweites Schlüsselerlebnis. Ich hatte einen sehr guten Freund, mit dem bin ich auch halt immer rumgezogen und mit seiner Schwester und der kam irgendwann mal bei uns zu Hause freudestrahlend an und hat gesagt, ich habe meinen Führerschein bestanden und war mega stolz und kam dann mit seinem Auto und hat vor unserem Haus da geparkt und mich hat's, nachdem der weg war, so geschüttelt. Ich habe so geheult, weil ich mir gedacht habe, scheiße, das werde ich nie tun.
Du wirst nie Auto fahren können
allein. Ich werde nie Auto fahren. Ich werde das nie erleben. Also es gab noch eine ganze Reihe anderer Sachen,
hast du
die sehr schmerzhaft waren. Aber das habe ich behalten.
Christina, hast du denn Mobbing erlebt? Du bist ja auf einer Regelschule gewesen, auf der Realschule damals. Gab es da Kinder, die dich gemobbt haben, die dich gehänselt haben?
Ja, also das war ganz schlimm. In dieser Klasse ging das dann irgendwann los, dass da so ein Grüppchen von Leuten sich halt immer über mich lustig gemacht haben und immer gesagt haben, was machst denn du hier, was bist denn du so langsam? Die haben auch immer Sachen gemacht, von denen ich erschrecke, weil man muss sagen, man kann mich relativ leicht erschrecken, weil ja der Muskeltonus bei mir, die Muskeln kriegen dauernd den Impuls anzuspannen.
Und dann kriegst du eine Spastik, wenn
du erschreckst. Genau, dann kriege ich eine Spastik, dann verkrampfe ich halt kurz und das sieht man dann, weil das dann überspringt und das sieht man dann. Und je mehr das jemand mit mir macht.
Das heißt, die haben absichtlich. Spastiken bei
also
dir herbeiführen wollen.
Also es hat darin gegipfelt, dass sie sich anscheinend verabredet haben untereinander, dass sie alle so Springerstiefel anziehen mit so ganz viel Profil, so richtig schweres Profil und haben sich dann um mich gruppiert, auch im Klassenzimmer und haben da immer so wie so marschieren und so ganz laut dann auf dem Boden.
Was für Idioten.
Das gemacht und das war für mich dann auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt in der Pause nicht mehr raus und wenn die da in der Nähe sind, dann verzupfe ich mich, weil die haben mich teilweise auch eingekreist und mich geschubst und mich dann beschimpft mit ganz üblen Sätzen und so. Und
weißt du, was ich mich gerade frage, wie du das geschafft hast, wie du das durchgestanden hast? Woher diese Kraft in dir kommt, diese Energie, dass du heute ja eine einflussreiche Frau bist, dass du ein tolles, selbstbestimmtes Leben führen kannst? Wie hast du es hingekriegt?
Also das eine ist, dass ich einen riesen tollen Background von meiner Familie, von meinen Eltern hatte, die mich immer da gestützt haben, weil irgendwann habe ich das natürlich erzählt, was da mit mir so passiert, weil ich weiß noch, ich bin zu Hause an einem Tag wirklich zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe so geheult. Ich habe gesagt, ihr müsst mir jetzt helfen. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Und mein Vater ist dann damals zu einer Lehrerin gegangen und hat halt gesagt, was da gemacht wird mit mir. Und da hat es dann auch ordentlich gedonnert, weil das ist dann dem direkt zu Ohren gekommen. Ich glaube, die hatten danach keine Fragen mehr, die guten Leute, die das gemacht haben. Mein Vater, der hat mal zu mir gesagt, weißt du, mir ist es absolut egal, ob du einen Realschulabschluss hast oder sonst irgendwas. Du tust das nicht für mich. Wenn du mir übermorgen sagst, du willst da weg und du hältst es nicht mehr aus, dann finden wir eine andere Möglichkeit. Aber bedenke, wenn du mal gesagt hast, du willst es nicht und du bist da weg, dann bist du auch weg. Also so leicht kommst du da nicht mehr zurück.
Also dieses Urvertrauen und auch diese Bestärkung, die hast du immer wieder von deinem Vater, von deinen Eltern gekriegt.
Ja, und auch von meiner ganzen Familie, muss ich sagen. Also es gab in meiner Familie niemanden, der irgendwie mich nicht bestärkt hätte. Und natürlich, das muss ich auch sagen, es gab nicht nur Menschen, die da mitgemacht haben, sondern es gab auch sehr viele liebe Menschen, die gesagt haben, was machen die Idioten da?
Ach, du hast auch in der Schule Unterstützung gekriegt von Mitschülerinnen und Mitschülern.
Was machen die Idioten da? Da mache ich nicht mit. Mir ist das vollkommen wurscht. Um das jetzt mal zusammenzufassen, es gab immer wieder Leute, die wirklich an mich geglaubt haben, die mich gestützt haben und die mich immer aufgerechnet haben. Und ich selber, ich bin jemand, ich muss dann in mich reinspüren. Und ich habe irgendwie beschlossen, dass ich nicht möchte, weil ich habe wirklich das allererste Mal in meinem Leben habe ich wirklich tiefsten Hass empfunden und habe mir immer gedacht, die können froh sein, dass ich mich nicht gut bewegen kann, weil ich glaube, ich würde die treten, bis sie sich nicht mehr bewegen.
Wow, weil das alles so schlimm war.
Ja, das war mega schlimm. Also Kevin, kann man nicht beschreiben, wie das war.
Kevin, kannst du dir vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn er sowas erlebt? Du bist also, ihr Assistent, aber trotzdem hast du ja solche Situationen vermutlich nicht selbst erlebt.
Doch, tatsächlich schon. Also jetzt nicht so wahrscheinlich extrem in dem Rahmen wie Christina. Aber ich wurde auch gemobbt früher in der Schule. Also ich war zwar schon immer so eher ein bisschen beliebter, so bei den 6-, 7-Klässlern, 8-Klässlern vielleicht. Aber bei mir war es auch so, dass die 10-Klässler dann schon mich auch immer wieder gemobbt haben, das Bein gestellt haben oder ja, mich halt ausgelacht haben.
Wieso?
So.
Haben sie dich ausgelacht? Wieso haben sie dich gemobbt?
Weil ich früher aussah wie Justin Bieber tatsächlich. Von den Klamotten, ich habe mir die nachgekauft und ich wollte halt wirklich er sein, so gefühlt. Und ich glaube, die haben sich halt gedacht, boah, ist das halt ein Loser so. Und ja, mich halt auch gemobbt. Deswegen, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen. Aber ich glaube, es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man wirklich, wie Christina halt im Rollstuhl sitzt und man sich halt wirklich nicht wehren kann.
Würdest du für Christina so richtig in die Bresche springen? Würdest du dich vor sie stellen? Würdest du handgreiflich werden?
Also handgreiflich würde ich, also es kommt halt immer darauf an.
Ja, wenn irgendein Idiot sie wirklich angreift, aus dem Rollstuhl schubsen wollte, was auch immer.
Boah, also sagen wir es mal so, das ist eine Situation, wo wir am liebsten für beten, dass das halt nicht passiert. Aber nee, ich bin schon auch dafür halt so, dass gewisse Dinge gerecht sein sollen. Also ich würde definitiv Christina auch verteidigen, wenn jemand zu ihr kommt und sowas macht. Das ist ja total bösartig. Ne?
Ich hoffe, dass es niemals passiert. Ihr beiden mein Gefühl tut euch sehr, sehr gut gegenseitig. Christina, ich habe von deinen Zukunftswünschen, Zukunftsträumen gelesen, unter anderem Motorradfahren.
Ja.
Hast du einen Motorradführerschein, Kevin?
Nee, habe ich nicht.
Dann mach ihn, dann kannst du Christina im Sozius mitnehmen.
Also ich habe Freunde, die haben einen. So.
Ging das, Christina?
Müssen wir ausprobieren. Weiß ich nicht. Das kommt auf ganz viele Faktoren an, müssen wir einfach ausprobieren. Aber ich glaube, wenn da genügend Menschen sind, die das mit mir wagen wollen, funktioniert das schon.
Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere, die uns gerade lauschen, jetzt irgendwie überlegt, gibt es nicht ein Spezialmotorrad, ein Spezialsozius, wo man dich wirklich reinsetzen kann?
Das gibt's definitiv schon, aber wie gesagt, ich muss das ausprobieren, weil das ist nicht so ganz einfach mit dem versteiften Rücken in Kombination mit der Spastik da drin zu sitzen, und das muss man einfach ausprobieren.
Der nächste Wunsch, Tatortkommissarin?
Ja,
das hast du schauspielerisches Talent?
Ja, auf jeden Fall.
Dann los geht's.
Ja, also ich würde das wahnsinnig gerne machen, und zwar deswegen, weil ich finde, der Tatort ist ja was, der greift ja auch immer wieder so Themen auf, ne, so aktuelle Themen, und ich denke mir, warum nicht mal eine Tatortkommissarin, die mit Assistenz unterwegs ist, wo dann alle sagen, ja, was wollen wir, wie soll das gehen,
warum
wenn
nicht?
Jemand
so
viel
Idee.
Hilfe braucht.
Es gibt doch diesen Wiener Kommissar Blind, der eben nichts sieht.
Ja, genau.
Warum nicht eine Kommissarin im Rollstuhl?
Das wäre einfach cool, weil da könnte man mit ganz vielen Vorurteilen, die es gibt, und einfach falschen Annahmen, könnte man dann einfach aufräumen. Die Leute auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen.
Würdest du da mitspielen im Tatort, wenn die Christina Kommissarin würde?
Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie so eine Serie aussehen könnte, und ich glaube, ich würde mir die anschauen. Also stelle ich mir super spannend vor.
Ja. Ciao.
Er muss mitspielen, weil er ist dann im Dienst. Das weiß er dann einfach nicht. Er hat keine Wahl.
Stimmt. Du bist dann im Dienst. Ja, die Chefin.
Ja.
So schaut das aus. Kevin, bei dir habe ich in der Vorbereitung entnommen, dass du nur ein Ziel hast. Du willst ein guter Vater werden.
Also das ist jetzt nicht nur mein einziges Ziel, aber ich sag's mal so, also ein guter Ehemann oder ein guter Freund und ein guter, ne, also auch Freund natürlich, aber Arbeitnehmer und
das
so.
Das bist du doch schon.
Ja, aber ich denke es mal so, man kann immer besser werden so, und das ist echt was super Schönes, weil ich sehe bei mir halt trotzdem immer noch, nach wie vor, es gibt viele Baustellen so, die ich habe, viele Sachen, die in meinem Herzen sind, die ja mich immer wieder so einnehmen, die nicht vielleicht unbedingt gut sind, aber kann ich einfach sagen, seitdem ich da Jesus begegnet bin, ist es einfach super schön. Er hilft mir dabei, mich zu verändern, besserer Ehemann zu werden. Also meine Frau würde wahrscheinlich das Gegenteil sagen.
Was würde deine Frau denn sagen?
Wahrscheinlich, dass ich aktuell noch viel zu lernen habe. Und
dass Jesus noch viel zu tun hat bei dir.
Ja, wahrscheinlich, genau, definitiv, ja. Aber wahrscheinlich auch andersrum, ne? Also.
Ihr beiden, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch, weil ich wieder ein paar Sachen gelernt habe, die ich einfach auch so nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass wir merken, dass Inklusion ist eines der drängendsten, der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und wir müssen vor allem gucken, dass es nicht so kommt, wie manche befürchten, dass Kräfte an die Macht kommen, die dieser Inklusion entgegentreten.
Ja.
Christina, dafür seid ihr da, dafür sind wir alle da und kümmern uns drum.
Ja, gerne. Bin immer gerne bereit, immer weiter zu machen und auch immer offen für neue Dinge.
Vielen herzlichen Dank.
Dinge. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, habe mich gefreut.
Gerne, danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.